Erst waren es 10, die mitmachten. Mittlerweile sind 15 Staaten im Schengener Abkommen. Eine exklusive Gesellschaft. Schließlich haben sie zwar die Grenzen zueinander abgeschafft, so ganz offiziell und äußerlich jedenfalls, aber nach außen sieht's anders aus. Mauern, Nachtsichtgeräte, überwachte Flüsse, Militärschiffe, die auf dem Mittelmeer kreuzen. Am 26. März 1995 trat das Schengener Abkommen in Kraft. Maike Dimar sprach zu diesem fragwürdigen Jubiläum mit Karl Kopp, Europareferent von Pro Asyl, über Schengen.
Also die Freizügigkeit nach innen, die wir alle genießen, vor allem die, die den richtigen Pass in der Tasche haben, ist teuer erkauft worden, nämlich mit der massiven Abwehr und Abschottung nach außen. Schengen steht heute für knapp 5000 Menschen, die in den letzten 10 Jahren an den hochgerüsteten europäischen Außengrenzen ihr Leben verloren haben. Auf dem Weg nach Europa, Schengen macht sich immer mehr zum Synonym auch für Fluchtabwehr, für Abschottung nach außen und ist von daher kein Grund zu feiern nach 10 Jahren Reisefreiheit nach innen.
Wie kam es denn dazu? Eigentlich hieß es ja Grenzen abschaffen.
Ja, so wurde es verkauft, aber im Kern waren schon damals die Ausgleichsmaßnahmen, wie es heißt, ein starkes Fluchtverhinderungsprogramm. Also nur mal ein Beispiel zu nennen, Schengen heißt Einführung für Visumszwang von damals knapp 130 Ländern. Es waren alle fluchtrelevanten, alle Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen darunter. Schengen hat die Transportunternehmen wie die Fluggesellschaften immer mehr in den Dienst der Fluchtverhinderung gestellt. Also sie werden sanktioniert, wenn sie jemand ohne Visum oder ohne ausreichend Papiere mitnehmen und dementsprechend bleiben Flüchtlinge häufig stehen, kommen nicht in die Flugzeuge, kommen nicht in ein sicheres Terrain. Und von daher ist Schengen eben auch was anderes als eben die Freizügigkeit nach innen.
Sie meinen ja jetzt, diese Abschottung Europas ist nicht unbedingt so eine schleichende Veränderung, sondern war im Kern schon angelegt, also absehbar und gewollt. Aber was war denn überhaupt das Ziel dieses Schengener Abkommens?
Man wollte natürlich nach innen eine Vereinfachung, eine Grenzöffnung, aber hat immer schon damals auch klar gesagt, in vielen 100 Paragraphen, das muss ausgeglichen werden. Wir müssen dann aber zeitgleich die gemeinsamen Außengrenzen hochziehen. Also auch schon in der Frühphase war Schengen sehr stark mit einer restriktiven Asylpolitik verbunden. Der damalige Kanzler Helmut Kohl hat mit Blick auf Schengen schon 85 gesagt, schauen wir mal, ob wir das Grundgesetz noch halten können in dieser Fassung, weil das alte Grundgesetz, alte Asylparagraphen, hat ja Schutzsuchenden den unmittelbaren Zugang zum Territorium gewährt, als Erinnerung, als Vermächtnis aus dem Nationalsozialismus. Und genau das hat er schon damals im Blick gehabt. Und 8 Jahre später wurde ja auch das Grundgesetz und der Asylparagraph weitgehend geschliffen. Von daher stand schon das in der Frühphase nicht nur als eine europäische Erfolgsgeschichte, sondern auch als eine Geschichte, die den Geist der Abwehr gehaucht hat.
Abschottung nach außen, das ist mittlerweile ja doch schon ziemlich klar sichtbar. Wenn man jetzt so ein bisschen nach innen schaut, ja, es ist bequemer geworden, die Grenzen sind weg. Ist das denn so?
Ich habe am Anfang schon gesagt, für die Menschen, die den richtigen Pass haben, Asylsuchende haben ja in Deutschland nicht mal das Recht, ihren Ausländerbezirk zu verlassen, geschweige denn das Bundesland und schon gar nicht die Bundesrepublik. Also für die gilt ja nicht die Schengen-Freizügigkeit. Und auch für andere Menschen, die schon einen legalen Aufenthalt in Schengenland haben, verbindet sich die Freizügigkeit nicht mit dem Niederlassungsrecht. Und von daher haben wir in Schengen immer noch eine Mehrklassigkeit. Und es ist auch so, wenn man mal genauer hinguckt bei Bahnfahrten im Grenzgebiet oder auf den Autobahnen, man sieht Schleierfahndung. Es gibt also sehr viele Polizeikontrollen, die halt nicht mehr an dem einen Ort der Grenze stattfinden, sondern an vielen Grenzen innerhalb der Bundesrepublik. Und dementsprechend kommen wirklich nur die privilegierten Europäer in den Genuss der Freizügigkeit. Aber Flüchtlinge und Migranten sind immer noch außen vor.
Wie sieht das denn aus, was neue Befugnisse oder neue Regelungen angeht? Das, was Sie gerade gemeint haben, Schleierfahndungen zum Beispiel. Man sieht ja jetzt die Grenzen nicht mehr. Sie sind ziemlich unsichtbar geworden, aber irgendwie sind sie ja doch da.
Sie sind da und wie gesagt, man sieht sie fast jeden Tag, wenn man häufig durch Europa reist, dass Menschen halt in diese Kontrollen landen. Es ist ja auch im Asylbereich so ist, wenn sie es geschafft haben, in ein europäisches Land zu kommen und dort einen Asylantrag zu stellen, dann haben sie nicht mehr das Recht, das Land zu verlassen und woanders einen Asylantrag zu stellen. Da würden die meisten sagen, das klingt ja einleuchtend, aber die andere Realität ist, dass Menschen in dem einen Land nehmen wir die Slowakei, kaum eine Anerkennungsquote haben, wenn sie aus Tschetschenien kommen, aber 70 Kilometer weiter in Österreich eine Anerkennungsquote von 94% haben. Da kann man sich schon vorstellen, dass es auch gute inhaltliche Gründe gibt, außer von den persönlichen Interessen und familiären Interessen, dass man vielleicht weiterzieht. Und genau das wird verhindert. Die Menschen werden wie Ping-Pong-Bälle wieder zurückgeschickt an den Ort ihres Ausgangspunkts und sind weiterhin sozusagen einer europäischen Schutzlotterie ausgesetzt, weil Schengen zwar viele Restriktionen gebracht hat, aber kein gemeinsames Asylsystem. Und auch die Europäische Union tut sich noch schwer, nach 5 Jahren Verhandlungen sowas wie ein ernsthaftes europäisches Asylsystem zu schaffen.
Sie haben ja eingangs den Vorwurf von Fluchtverhinderung erhoben, den Schengen-Staaten, ja, einigen Institutionen auch irgendwie aufoktroyieren. Das sind ja doch recht herbe Vorwürfe, die Sie da erheben. Haben Sie dafür Beweise?
Es gab bis in den 80er Jahre in Deutschland gab es viele Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen, die kein Visum brauchten. Und dann hat man die Visumspflicht eingeführt, die heute eine Selbstverständlichkeit ist für die meisten Menschen, dass andere Leute eben überhaupt keine Möglichkeit haben, legal irgendwo hinzukommen. Und dementsprechend waren die Menschen gezwungen, eben illegale Wege oder mit Hilfe von Fluchthelfern in das potenzielle Asylland zu kommen. Das ist eine massive ausländerrechtliche Fluchtverhinderung. Das zwingt Menschen in ganz gefährliche Situationen. Das zwingt sie auf diese überfüllten Schiffe, die häufig untergehen. Und von daher ist selbst diese einfache Maßnahme sehr weitreichend und führt dazu, dass Menschen eben in Illegalität und auch häufig lebensgefährdende Situationen kommen.
Innenminister Schiele, er gilt als Hardliner unter seinen Kollegen, was Flucht und Migration angeht. Welche Rolle spielt denn die BRD bei den Schengen-Staaten?
Ich denke, die Bundesrepublik ist immer noch Vorreiter, Motor dieser Schengen-Bewegung. Also das, ich denke, Schiele hat eine Vision von Europa, die eher in dem Schengen-Europa fußt, dass man sagt, man sollte möglichst viel Antiterrorkampf, Migrationsbekämpfung und Fluchtbekämpfung im Rahmen dieser zwischenstaatlichen Kooperation von Schengen machen. So deutet er es oft an. Aber da, wo es darum geht, verbindliche höhere Standards auf EU festzulegen, dann kämpft er um jedes Komma der Restriktion nach Modell des deutschen Ausländerrechts. Von daher ist der bundesdeutsche Innenminister sicher weiterhin einer der führenden Hardliner und er hat ja nicht umsonst eine sehr enge Kooperation mit Italien, mit Herrn Pisano im Sommer anvisiert, im letzten Sommer, wo es darum ging, als Antwort auf das Sterben an den Außengrenzen nicht die Grenzen zu öffnen oder gefahrenfreie Zugänge zu schaffen, sondern dass man auf dem Kontinent der Lager, der elenden Flüchtlingslager noch neue Lager in Nordafrika baut. Und dieser Geist setzt sich durch und dieser Geist wird sich auch durchsetzen, wenn der Club von 15 demnächst vielleicht 28 Staaten einschließlich der Schweiz beinhalten wird.
10 Jahre Schengen, sicherlich nicht nur ein Anlass zurückzublicken, sondern auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Welche aktuellen Entwicklungen sehen Sie denn da?
Dass wir wirklich momentan eine relative Enthemmung in Europa haben. Also es gibt kaum noch Tabus im Asylbereich. Vor 10 Jahren war es undenkbar, so einfach vor laufender Kamera den Völkerrechtsbruch zu begehen. Italien hat es jetzt schon mehrfach versucht und mit jedem Mal wieder Widerstand geringer. Das ist eine Riesengefahr. Also wenn diese Entwicklung weitergeht, dann stehen Grundfeste auch des europäischen Selbstverständnisses zur Disposition, nämlich das Asylrecht, der Schutz der Menschenrechte, die Offenheit und die demokratische Verfasstheit. Was wir dem entgegensetzen, ist immer noch ein Mehr an Europa. Nicht dieses Europa, aber wir wollen ein demokratisches Europa, wo demokratische Entscheidungsfindungsprozesse irgendwann ein gemeinsames, verbindliches Asylrecht schaffen, wo auch so Staaten wie Italien im Zweifelsfalle bis hin zum Europäischen Gerichtshof zitiert werden müssen, um sie zu sanktionieren. Aber von diesem Europa sind wir momentan noch weit weg und die Kernhoffnung ist sicher eher, dass auf der Ebene der Zivilgesellschaft die verschiedensten Bewegungen, die ein anderes und ein demokratisches Europa wollen, sich zusammentun, weil diesem Personal aktuell, speziell der Innenminister, kann man Europa nicht anvertrauen und schon gar nicht den Flüchtlingsschutz.